Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Mehr Mädchen und junge Frauen für Mathe, Technik, Wissenschaft und Informatik begeistern. Das Ziel wird in diesen Tagen an der Bündner Kantonsschule verfolgt, mit einem speziellen Lager nur für Mädchen. Wir haben im Lager vorbeigeschaut und gehen der Frage nach, bringt das wirklich etwas? Und ein kleiner Peak, so ein Aufwand von etwa einer Viertelstunde. Blutspenden ist eine kurze Sache, aber es kann Leben retten. Wie so eine Spende abläuft, wir nehmen es euch mit ins Blutspendezentrum zu Chur. Das zwei von den Themen heute mit mir, Jasmin Schneider. Schön, habt ihr eingeschaltet. Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, auch bekannt unter dem Begriff MINT-Fächer, werden zum grossen Teil von Buben und Männern bevorzugt. Diese Woche stehen die aber ganz im Zeichen der Mädchen. Zu Chur ist momentan Swiss Tech Ladies Camp, wo Schülerinnen aus der ganzen Deutschschweiz einen Einblick in die Fächer kriegen. Celina Rittich hat sich unter Teilnehmerinnen gemischt.
Knapp 40 Mädchen zwischen 12 und 15 verbringen die Woche ihre Ferien nicht im Freibad, sondern im Klassenzimmer. An der Bündner Kantonsschule in Chur dreht sich beim Swiss Tech Ladies Camp alles um Berufe, wo bis jetzt wenig Frauen drin arbeiten. Ziel ist es, junge Mädchen für die MINT-Fächer zu begeistern, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, wie Didi Schnapper sagt. Sie ist Leiterin Nachwuchsförderung bei der Organisatorin SATW, der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften.
Die Mädchen sind eigentlich super talentiert in MINT, also Technik und Wissenschaften. Und irgendwann trauen sie sich nicht mehr zu, in die Richtung zu gehen. Darum ist es wichtig, dass wir sie ermutigen und ihnen zeigen, sie können das.
Diese Woche lernen Teilnehmerinnen nicht nur Sachen wie Programmieren oder Robotik, sondern besuchen auch Labor und Unternehmen. Ein Highlight bis jetzt, der Besuch im Lawinenforschungsinstitut SLF zu Davos.
Also wir haben als SATW ein riesiges Partnernetzwerk. Wir arbeiten mit Forschungsorganisationen, mit Firmen und haben natürlich auch interaktive Workshops. Und das macht so ein bisschen aus, so die Diversität der Angebote und der Formate.
Das Feriencamp ist mehr als nur spannende Sommerbeschäftigung. Es ist Teil von einer grösseren Strategie, die sogar gegen den Fachkräftemangel helfen könnte, wie Didi Schnapper erklärt.
Wir wissen heute, etwa 10-15% von Frauen gehen in einen technischen Beruf oder in der Informatik richtig. Und wir hätten gerne mehr, weil sie können das und sind gut daran. Sie werden aber sozial immer noch so ein bisschen gehemmt. Und darum hoffen wir auch mit dem Camp, sie zu ermutigen.
Damit Swiss Tech Ladies Camp überhaupt zu Chur durchgeführt werden kann, braucht es Partnerschaften, unter anderem mit der Bündner Kantonsschule. Sie stellt ihre Infrastruktur dieses Jahr schon zum zweiten Mal zur Verfügung, wie der Rektor Philipp Bongerell sagt. Laut ihm ist das Camp eine grosse Chance.
Wir schätzen das Programm sehr, wir schätzen die Zusammenarbeit sehr, dass wir einen Beitrag leisten können als Bündner Kantonsschule an die Förderung vom MINT-Bereich im Ganzen, ganz grossen gesehen. Nicht nur für Schülerinnen und Schüler von uns, sondern generell für alle, die mitmachen wollen, die interessiert sind aus unserer Gesellschaft. Es geht wirklich darum, dass wir einen Beitrag leisten können, auch an die Förderung von unseren Kindern und Jugendlichen in die MINT-Themen hinein.
Aber wie kommt das Camp eigentlich bei den Teilnehmerinnen selber an? Wir haben 4 von ihnen gefragt, eine davon ist Maya. Für die 12-Jährige ist schon lange klar, was sie später mal machen will. Und gerade so Camps helfen ihr dabei.
Ich will auf dem Mars, ich will Astronautin werden, aber Technik braucht man auch. Also ja, Mathe mache ich gerne.
Für ihre gleichaltrige Kollegin Samantha ist der Weg noch nicht so klar.
Also ich habe noch keine Inspiration gehabt und habe jetzt auch noch keine. Ich weiß nicht, ich schweife so zwischen Technik und mit Tier oder Biologie, so in dem Bereich.
Auch dabei diese Woche sind die Schwestern Ida, 13, und Martha, 11. Sie haben beide nur positive Rückmeldungen für Swiss Tech Ladies Camp.
Ich finde es sehr cool, Gleichgesinnte zu treffen, die auch dafür interessiert sind, eben für Technik MINT. Man erfährt sehr viel Cooles. Auch, es ist nicht einfach wie Schule, sondern man kann auch sonst Sachen machen. Und es ist halt einfach ein Lager. Ich finde es mega cool, ja.
Ich bin halt eine von der Kleinsten und habe halt gedacht, alle sind total abweisend zu mir. Aber es sind alle voll nett. Ich würde unbedingt nächstes Jahr auch wieder kommen, weil wir haben halt immer neue Sachen und es ist mega cool.
Es tönt also vielversprechend und wer weiß, vielleicht ist genau das Camp zu Chur der ausschlaggebende Punkt für eine Karriere in der MINT-Welt.
Swiss Tech Ladies Camp zu Chur geht noch bis am Freitag. Weitere Camps in anderen Regionen der Schweiz sind in Planung. Das Ziel, noch mehr Mädchen und junge Frauen für Mathe, Technik, Wissenschaft und Informatik zu begeistern. Die Reha wird immer wichtiger. Immer mehr Menschen in der Schweiz brauchen eine Anschlussbehandlung, egal ob nach einer Krankheit, einer Operation oder einem Unfall. Die Gruppe Klinika Valenz ist darauf spezialisiert und zieht für das letzte Jahr Bilanz. Nochmal Selina Rittich.
Die Gruppe Klinika Valenz kann auf ein erfreuliches Jahr 2024 zurückschauen. Die Finanzen stimmen und die Fusion mit den Zürcher Reha-Zentren ist abgeschlossen worden. Auch die Zahl der behandelten stationären Patientinnen und Patienten ist auf über 11'000 gestiegen. Ein neuer Rekord. Für die CEO Till Hornung zeigen die Zahlen, dass die Reha immer wichtiger wird.
Es ist tatsächlich so, dass die Patientinnen und Patienten älter und auch kränker werden und deswegen letztendlich die Nachfrage steigt. Es ist aber irgendwo auch ein guter Indikator, weil tatsächlich in vielen Bereichen auch medizinische Fortschritte erreicht worden sind. Wir haben also heute viele Patienten, die vielleicht noch vor 5 oder 10 Jahren eigentlich verstorben wären an der Diagnose und die heute eigentlich behandelt werden können und dann eben als chronische Patienten dann zu uns in die Reha kommen.
Der Trend dürfte weitergehen. Die Spitäler setzen die vermehrt auf ambulante Behandlungen und Operationen und so werde die Reha zur zentralen Anschlusslösung.
Das führt aber eben dazu, dass wir Rehas immer stärker eigentlich an die Akutspitäler heranwachsen und immer frühzeitiger auch Patienten eben übernehmen und übernehmen können und quasi wie Patienten dann auch wie gemeinsam betreuen. Und deswegen wird der Bedarf an dieser Art von Rehabilitation, wie wir sie durchführen, weiter ansteigen.
Besonders wichtig für die positive Entwicklung qualifiziertes Personal. Die Gruppe setzt sich dabei auf ein gutes Miteinander und flexible Arbeitsmodell und können so auch am Fachkräftemangel entgegensteuern.
Auf der einen Seite versuchen wir natürlich fachlich sehr gut zu sein. Wir geben uns sehr, sehr viel Mühe, dass wir quasi wirklich up-to-date sind. Wir haben ja auch einen eigenen Forschungsbereich, wo wir auch Dinge selber entwickeln. Auf der zweiten Seite ist es sicherlich auch so, dass wir sehr auf dem Kulturthema arbeiten. Wir haben eine sehr gute Kultur bei uns in den Betrieben und da arbeiten wir auch sehr stark dran mit den Führungskräften, mit den Teams, dass wir wirklich ein gutes Miteinander haben und dafür sind wir mittlerweile auch ein bisschen wie bekannt.
Im Herbst will sich die Gruppe einen neuen Markenauftritt geben und ihre bestehende Identität weiterentwickeln.
Wir haben heute schon eine sehr starke Identität. Viele unserer Mitarbeitenden tun sich wirklich auch sehr stark mit den Betrieben und Standorten identifizieren. Also insofern ist unsere Marke eine Weiterentwicklung. Wir haben, wie wir glauben, eigentlich was Gutes, was Schönes, was Ansprechendes, auch ein bisschen was Frisches gefunden. Und da sind wir sehr stolz drauf und hoffen jetzt mal auch sehr, dass das sozusagen dann ja, die Patientinnen und der Markt und alle, die das dann betreffen, dann auch so wahrnehmen.
Wie genau die neue Marke daherkommt und wie sie sich auf Patientinnen, Patienten und die Mitarbeitenden auswirkt, zeigt sich am Oktober.
Die Gruppe Klinika Valenz und Zürcher Reha-Zentren schauen also auf ein starkes letztes Jahr zurück. Und jetzt tauchen wir ein in die Welt der Oper. Seit bald 2 Wochen ertönt in Obersachsen jeden zweiten Abend die berühmte Aida-Trompete. Auf dem Parkplatz vor der Altstation Meierhof führt der Verein Opera Viva Aida von Giuseppe Verdi auf. Es ist die 10. Oper und der Verein gibt es schon seit 20 Jahren. Heute ist Opera Viva ein Anlass, der zur Region dazugehört. Man könnte sagen, es ist einfach normal, dass in Obersachsen all paar Jahre den Sommer durch ein grosses weisses Zelt steht, überall im Dorf Plakate und Fahnen auf die Vorstellungen aufmerksam machen und immer wieder Opernsängerinnen und Orchestermusiker beim Proben zu hören sind. Etwas, das Thomas Mierer mit Stolz erfüllt. Er war vor 20 Jahren maßgeblich an der Gründung von Opera Viva beteiligt.
Opera Viva ist eigentlich ein kleines Kind von mir. Ich habe mich über Jahre bemüht, dass man da etwas Kulturelles machen könnte in Obersachsen. Weil das Bündner Oberland ist ja ein wunderbares Gebiet von Sängern. Und da habe ich gefunden, sollte man etwas Neues realisieren, wo vielleicht auch im Sommer ein bisschen Leben ins Dorf bringt.
Die passende Idee, was der Thomas Mierer auf die Beine stellen könnte, hat er selber nicht gehabt. Sondern der Giangieri Tour, der heutige künstlerische Leiter von Opera Viva.
Ich habe dann immer wieder den Thomas besucht in der Galerie Mierer, wo er die Bilder von Rudolf Mierer ja ausgestellt hatte. Und dort sind sehr viele Leute immer ein- und ausgegangen. Und einmal sagt dann der Thomas Mierer zu mir, als ich dort war, «Was meinst du? Ich würde gerne etwas Kulturelles machen. Hättest du eine Idee?» Und dann habe ich gesagt, ja, wir könnten eigentlich eine Oper machen. Also, einfach so gesagt. Und Ja, irgendwann sagt er, ja gut, dann machen wir eine Oper.
Gesagt, getan. Der Thomas Mierer hat noch ein paar weitere Leute mit ins Boot geholt und dann sind die ersten Pläne geschmiedet worden. Ursprünglich einmal für ein Freilichtspiel.
2004 war wirklich ein schlechter Sommer. Es hat nur geregnet. Und dann habe ich ein bisschen kalte Füße gekriegt und habe gedacht, nein, wenn wir das hier als Freilichtspiel aufführen, dann sind mir geliefert, weil die Unkosten, die stehen ja da. Das ganze Orchester, alle Artisten, Sänger und so weiter, die haben Verpflichtungen und wir haben dann keine Einnahmen.
Die Idee mit dem Zelt ist schlussendlich vom Armin Kaduff gekommen. Er ist ein bekannter Sänger, Chorleiter und Solist aus Sur-Selva und hat einen Haufen Jahre bei Opera Viva mitgewirkt. Aber auch neben Organisieren von Infrastruktur ist noch ein Haufen Arbeit angestanden, bevor im Sommer 2006 in Obersachsen als erste Oper in Lombardei von Giuseppe Verdi aufgeführt worden ist.
Es ist natürlich eine riesen administrative Arbeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch die künstlerische Arbeit. Die hat eine lange Vorbereitungsphase gebraucht. Im administrativen Bereich haben wir natürlich Leute finden, die hinter dieser Sache stehen und dafür auch ein Sponsoring eingehen.
Vor allem die Opern zu finanzieren, sei am Anfang eine grosse Herausforderung gewesen. Über 1 Million Franken hat der Verein gebraucht. Das Geld mit Hilfe von Sponsoren zusammenzukriegen, sei nicht einfach gewesen, sagt der Gründer Thomas Mierer.
Dort haben wir in den Anfängen dürfen zählen auf die Familie Blocher, wo nach der ersten Oper das Defizit übernommen hat. Und das war auch ein Betrag in sechsstelliger Höhe gewesen. Also eben, ohne diese Leute würde es natürlich die Oper auch nicht geben.
Auch heute ist der Verein Opera Viva für jede Oper auf 1,2 Millionen Franken angewiesen. Die Hälfte davon wird durch Sponsoren gedeckt. Dazu gibt es Beiträge von der Gemeinde Obersachsen und auch noch am Kanton. Das aktuelle Opernprojekt «Aida» gibt es noch dreimal zu hören, heute Abend, am Freitag und am Samstag. Gerade einmal 2,5% der Schweizer Bevölkerung spendet regelmässig Blut. Dabei kann eine Spende Leben retten, vor allem wenn man die seltene Blutgruppe null negativ hat. Der Livio Biondini hat diese Blutgruppe, er nimmt uns mit an seine erste Blutspende.
Als erstes wird der Blutdruck gemessen und per Fingerpeaks ein bisschen Blut abgenommen. Das, um zu schauen, wie viel Hämoglobin im Blut vorhanden ist. Hämoglobin ist ein Protein in den roten Blutkörperchen, das für den Sauerstofftransport im Körper zuständig ist. So wird unter anderem geschaut, ob man zum Beispiel einen Sauerstoff- oder Eisenmangel hat. Wenn wir hier dabei ein bisschen geredet haben, war bei der ersten Messung der Blutdruck ein bisschen zu hoch gewesen. Bei der zweiten hat es dann geklappt. Also weiter zum Vorgespräch mit einem Arzt. Wenn man Erstspender ist wie ich, dann muss man das Gespräch zuerst machen. Ich hatte das Gespräch mit Michael Zürcher, Oberassistenzarzt bei der Blutspende, nachdem ich das Formular für die Spende ausgefüllt habe. In diesem Formular muss man sehr private Sachen angeben, wie auch der Michael Zürcher sagt.
Also es ist, im Fragebogen gibt es auch sehr persönliche Fragen. Das ist einfach wichtig, um gewisse Risiken abzuschätzen. Aber das Gespräch, das ist eine relativ kurze Sache und geht nicht so persönliche Tiefe im Gespräch selber. Das ist eine harmlose Sache.
Nachdem das alles geklärt ist, darf ich Blut spenden. Es gibt auch, dass nach dem Vorgespräch herauskommt, dass man nicht spenden darf, aus verschiedenen Gründen.
Ein Grund ist zum Beispiel, wenn man zu wenig rote Blutkörperchen hat, zu wenig Hämoglobin hat. Das kommt häufiger bei Frauen vor, wegen natürlichen Blutverlust und allenfalls Eisenmangel. Bei Mann ist das ein seltener Grund. Dann weiter häufig sind Reisen. Wenn jemand außerhalb von Europa reist, muss er mindestens einen Monat warten mit der Blutspende. In der Tropen, was Malaria gibt, zum Beispiel bis zu 6 Monate.
Bei mir war das alles nicht der Fall gewesen, also ist es ans Eingemachte gegangen, ans Blut nehmen. Die Elvira Battaglia hat für das zuerst mal meine Venen müssen suchen am Unterarm. Nach zweimal Armwechseln hat sie sie dann gefunden und desinfiziert.
Wollen wir einen Fusch machen? Sie vielleicht den Arm ans Bett? Ja, genau. Jetzt habe ich desinfiziert und das muss eine Minute einwirken lassen.
Nach dieser Einwirkungszeit war dann die Nadel dran.
Schon gut.
Schon rein.
Schon rein, ja. Fußstoff machen.
Fußstoff.
So.
Komisch, dass sie dort schon abzapfen?
Ja, das geht schon. Also zuerst geht es in das Säckchen. Da tun wir nachher den Tröhrchen füllen für den Test.
Mit diesen Tests werden die Blutgruppen bestimmt, der Rhesusfaktor festgestellt und das Blut wird auf verschiedene Infektionskrankheiten wie Hepatitis oder HIV untersucht. Die Tests sind sowohl für die Sicherheit des Spender, aber auch für die von der Empfängerin wichtig. Entnommen werden 4,5 Deziliter Blut plus noch die Röhrchen für den Test.
Es darf maximum eine Viertelstunde, 12 Minuten. Und nachher fährt eben die Krönung an. Und dann kann man es nicht mehr so gut. Genau. Ja, es läuft dann auch nicht mehr. Es gibt dann wie so ein bisschen Klumpen.
Das Blut wird automatisch abzapft. Und Elvira Battaglia fragt mich zwischendurch, ob man schwindelig ist oder sonst auch alles gut ist. Falls man schwindelig geworden wäre, hätte ich es direkt müssen sagen und kurz anlegen. Das war aber nicht der Fall. Alles gut gegangen.
So, jetzt ist fertig. Jetzt einfach ruhig heben. Jetzt tun wir hier wieder alle Klemmen schliessen. So. Jetzt zipfelt es vielleicht noch ein bisschen. So, jetzt ist es fertig.
5 Minuten und 1 Sekunde ist es gegangen und die 4,5 Dezibel Blut sind draussen. Daraufhin gab es einen Verband, den ich nachher noch 2 Stunden drauflassen musste. Aber die Elvira Battaglia hat mir nicht nur einen Verband gegeben.
Jetzt kriegen wir noch ein Geschenk. Für das erste Mal spenden, ja. Und zwar entweder ein Zwetschgenkonfi oder Erdbeer. Jetzt machen wir noch Werbung, das kommt von Blankis.
Die Konfi kriegt man, wenn man als Erstspender vorbeigegangen ist. Dann noch regional produziert, haben wir natürlich gerne genommen. Nachdem hat es noch einen Apfelsaft gegeben und ich noch etwa 10 Minuten ins Kaffeeräumchen sitzen müssen. Das mache ich mir immer so, dass der Körper sich ein bisschen erholen könne nach dem Blut nehmen. Für mich war die ganze Aktion durch das abgeschlossen gewesen. Mein Blut, das ist dann weitergegangen, wie der Michael Zürcher sagt.
Ja, das wird zuerst mal da gelagert in den Kühlschrank, den wir hier haben und Räumlichkeiten. Das Blut wird grundsätzlich auftrennt. Wir machen 3 Produkte daraus. Das sind die roten Blutkörper, die gehen in den Kühlschrank bei 4 Grad. Die werden dann vor allem hier die Blutbank gelagert, gehen aber auch in die Spitäler im Kanton, wenn es nötig ist. Dann haben wir Blutplättchen. Die werden hier auch gelagert bei Raumtemperatur. Und dann haben wir noch das Plasma, das kann man tiefkühlen. Das eben nicht länger, das kann man bis zu 2 Jahre tiefkühlen.
Meine Blutgruppe 0 negativ sind auch beim Blutspendezentrum Graubünden immer relativ knapp. Sie brauchen die mehr davon, als was sie kriegen. Die Blutgruppen können halt mehr verwenden als andere.
0 negativ sind sogenannte Universalspender für die roten Blutkörper. Und es braucht es vor allem für Notfälle, wenn man ganz schnell das Blut transfundieren muss. Bei einer Blutung, bei einem Unfall, und die Blutgruppe noch nicht bestimmt ist, dann muss null negatives Blut gegeben werden. Und darum hat sie die Operationssaal in der Regel auch etwa 2 Beutel null negatives Blut an Lager.
So der Oberassistenzarzt vom Blutspendezentrum, der Michael Zürcher. Das nächste Mal dürfte ich dann in 4 Monaten spenden. Als Mann darf man in der Regel 4-mal im Jahr gehen, als Frau 2-3-mal im Jahr.
Blutkonserven sind nicht lang haltbar, darum braucht es immer neue Spenden. Das Blutspendezentrum im Kantonsspital Graubünden ist jeden Tag außer am Donnerstag offen. Mehr Infos zum Spenden gibt es auf der Webseite des Zentrums. Das wäre es auch schon wieder für heute. Ihr könnt die Sendung nachhören im Internet auf radiogrischa.ch und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und sonst sind wir morgen wieder zurück mit dem Infokompakt wie immer nach der 5. Im Studio war Jasmin Schneider. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.